Wolfsblut. Tierisch echte Geschichten. Präsentiert von Wolfsblut Hundefutter. Qualität, die seit 2006 überzeugt. Wolfsblut.com.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolfsblut. Ich bin Franziska Knabenreich, eure Gastgeberin, Autorin und Moderatorin. In dieser monatlichen Sendung lade ich spannende Persönlichkeiten ein, um mit ihnen über faszinierende Geschichten rund um das Thema Tiere zu sprechen. Meine Gäste sind Menschen, die mich inspirieren, sei es Spinnendompteure, Dinosaurier-Experten, Pferdeflüsterer oder Artenschützer. Bei Wolfsblut – Tierisch echte Geschichten geht es nicht nur um unser Miteinander mit Tieren, sondern auch um den wichtigen Artenschutz und darum, wie wir unser Zusammenleben mit den Tieren auf unserem Planeten verbessern können. Seid dabei, lernt Wissenswertes über verschiedene Tierarten und lasst euch in die faszinierende Welt der Tiere entführen. Zoos ermöglichen Bildung, Forschung und Artenschutz, geben Besucherinnen und Besuchern direkte Begegnungen mit Tieren und fördern Verständnis für bedrohte Arten. Gleichzeitig stehen sie aber stark in der Kritik, weil eingeschränkte Haltungsbedingungen und kommerzielle Interessen das Wohl der Tiere gefährden könnte. Ihre Beliebtheit rührt jedoch von emotionalen, pädagogischen und familienfreundlichen Angeboten sowie sichtbaren Schutzprojekten her. Und dennoch werden sie hinterfragt, weil ethische Ansprüche an Tierwohl transparent und Ersatzalternativen, zum Beispiel Schutzgebiete, virtuelle Angebote, wachsen. Mein heutiger Gast ist Biologe, Artenschützer und Zoodirektor Dr. Matthias Reinschmidt. Er hat in über 400 Fernsehprojekten mitgewirkt und ist wohl Deutschlands bekanntestes Gesicht, wenn es um Papageien, aber auch um andere Tiere geht. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Reinschmidt.
Matthias, ich frage ja meine Gäste immer, was ihr Lieblingstier ist. Ich glaube, dich muss man nicht fragen, was dein Lieblingstier ist, oder? Das weiß mittlerweile ganz Deutschland, oder?
Ich glaube, dass Reinschmidt und Papageien, das ist eins, das ist eine Symbiose. Und beschäftigen mich seit meiner frühesten Kindheit. Mit 8 Jahren hatte ich die ersten Wellensittiche, die ja zum Papageien gehören. Und die haben mich seither nicht mehr losgelassen. Jetzt bin ich 61 Jahre, also über ein halbes Jahrhundert beschäftige ich mich mit Vögeln. Speziell mit Papageien.
Und weil Papageien dein Lieblingstier oder deine Lieblingstiere sind, wir stellen ja in jeder Sendung ein Tier des Monats vor. Und ich habe mir den Spix-Ara rausgesucht, weil damit hast du nämlich auch persönlich eine Beziehung, habe ich gelesen. Und wir stellen euch den Spix-Ara jetzt mal genau vor.
Erstens, er trägt blau, wie ein Smurf. Nur ohne Tanzmoves und mit deutlich besseren Flugkünsten. Zweitens, er schaut so ernst, als hätte er ständig das Gefühl, jemand habe sein Lieblingskäferli gestohlen. Drittens, wenn er ein Selfie machen könnte, wäre der Filter azurblau überflüssig. Wichtig, der Spix aras, Cyanopsitta spixii, ist eine stark bedrohte Art, zeitweise sogar in der Wildnis ausgestorben. Gründe: massive Lebensraumzerstörung, Roden der trockenen Flusswaldgebiete und Verlust wichtiger Nistbäume, intensiver illegaler Fang für den Heimtierhandel, sehr kleine Restpopulationen mit geringer genetischer Vielfalt sowie Störungen durch menschliche Aktivitäten. Deshalb gibt es internationale Schutz- und Zuchtprogramme, um die Art zu erhalten und Wiederansiedlungen zu ermöglichen.
Erzähl mal, Spix-Ara, da hast du doch ein Thema mit, ne?
Jawohl, in meiner vorhergehenden Arbeitsstelle, das war nicht hier im Karlsruher Zoo, sondern das war im Loro-Park auf Teneriffa. Da war ich ja fast 15 Jahre tätig und da war ich zunächst Kurator, später zoologischer Direktor. Und als ich damals anfing, 2001, gab es ein Pärchen Spix-Aras im Loro-Park. Und damals gab es vielleicht 2 Hände voll Spix-Aras noch auf der Welt in zoologischen Einrichtungen. Und bei ein paar Privatleuten, aber keine mehr in der Natur. Mhm. Und es war ganz, ganz wichtig, die zu züchten. Und das ist mir wirklich im Jahr 2004 gelungen, das erste Küken zu bekommen von diesem Pärchen. Und das habe ich dann von Hand aufgezogen, weil es die Eltern nicht angenommen hatten. Und das habe ich aufgezogen. Und das ging damals wirklich durch die Weltpresse. Mit diesem Spix-Ara hat sich mein Leben verändert. Mit diesem kleinen Küken, dass ich nicht nur alle 2 Stunden füttern musste, sondern dass auch wirklich beispielsweise Frank Elstner auf mich aufmerksam wurde. Er hat es gelesen in der Presse, hat mich in seine Sendung eingeladen und das hat auch mein Leben verändert.
Da kommen wir nachher noch mal drauf. Sag mal, der kleine Matthias Reinschmidt, wusste der schon, dass er mal Biologe werden will?
Der wusste schon im Alter von 6 Jahren, dass er Zoodirektor werden will. Ich lebe meinen Traum, wirklich. Meine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft und ich stand als Sechsjähriger an der Kasse mit meiner Mutter und durfte in die Kasse tippen. Und da hat so eine ältere Frau zu mir gesagt, du bist jetzt schon die vierte Generation, die mich hier bedient in diesem Geschäft. Willst du denn das Geschäft auch mal übernehmen? Und ich kann mich da an dieses Gespräch nicht erinnern, aber meine Mutter natürlich. Ja. Und die erzählt mir das fast alle halbe Jahr. Also auf jeden Fall habe ich damals gesagt, nein, ich werde das Geschäft nicht übernehmen, ich werde einmal Zoodirektor. Und mein Freund Jürgen, der wird mein Tierpfleger, habe ich damals gesagt. Ich hatte zu der Zeit einen kleinen Holzzoo mit Holzfigürchen schon mein erstes Meerschweinchen mit 6 und dann mit 8 die ersten Wellensittiche. Und dann hat's angefangen und so einen eigenen Zoo zu Hause gehabt.
Und dann hast du Biologie studiert?
Ich habe dann erstmal versucht, mein Abitur zu machen. Das hat so mehr oder weniger geklappt. Und mir recht wie schlecht, aber ich habe es geschafft. Und das ist ja Grundvoraussetzung, dass man studieren darf. Hatte aber dann erstmal noch die Bundeswehrzeit vor Augen. Und nach der Bundeswehrzeit hatte ich immer noch keinen Studienplatz, weil der Numerus Clausus zu hoch war für meinen Abiturschnitt. Also musste ich warten, habe ein halbes Jahr bei der Firma Bosch Nachtschicht gearbeitet, habe da so viel Geld verdient, aus damaliger Sicht, das war mein erstes, dass ich nach einem halben Jahr gesagt habe, jetzt möchte ich noch gerne etwas tun, was mir Spaß macht. Und da kam wieder die Zoo-Idee ins Spiel. Ich habe an den Karlsruher Zoo geschrieben, habe gesagt, bräuchten Sie nicht irgendwelche Tierpfleger? Ich kann sowas.
Du hast hier ein Praktikum gemacht.
Ne? Jawohl, ja genau. Und so fing das an. Ich habe gesagt, ich möchte gern Tierpfleger sein. Dann hat man mir, so naiv wie man damals halt war als Schüler, hat man mir geschrieben, ja, da müsste man eine Ausbildung haben. Das kann man nicht gerade so. Mhm. Ich konnte das aber, weil ich ja selber zu Hause viele Tiere hatte. Aber sie könnten mir ein Praktikum anbieten. Und das habe ich natürlich dankenswerterweise angenommen. Und war dann noch ein halbes Jahr vor meinem Studienbeginn hier Praktikant. Und auch das hat mich wieder bestärkt in dem Gedanken, ich will hier mal arbeiten. Ich will hier in diesem Zoo Direktor werden. Und habe dann mein Studium gemacht, bin dann direkt vom Studium weg in die Redakteurslinie gegangen. Ich hatte ein Angebot, als Redakteur der Fachzeitschrift Papageien anzufangen. Das war mehr oder weniger aus der Not geschuldet, weil es gab damals keine Stellen, freie Stellen in den Zoos. Also, und die Stelle wurde mir angeboten, dann habe ich sie genommen, habe das fast 8 Jahre lang gemacht. Und aus dem Ganzen raus ist mir ein bisschen langweilig geworden, immer das gleiche, jeden Monat das gleiche Heftchen. Natürlich über Papageien, trotzdem war es fast immer das gleiche. Und ich habe Leserreisen erfunden für meine Leser in den Loro-Park nach Teneriffa. Und das war eine tolle Sache, denn ich habe 4-mal die Papageienliebhaber aus Deutschland nach Teneriffa gebracht, immer 30 bis 50 Stück. Und dort ist man dann auf mich aufmerksam geworden. Und dann habe ich ein Angebot bekommen, man bräuchte so einen Fachmann wie mich. Und wenn man dann aus einem Zoo ein Angebot bekommt, dort als Kurator anfangen zu dürfen, dann war das der Weg zurück in die Zoos. Und das habe ich natürlich sofort angenommen.
Und wie kam das denn dann zu der Sendung aus dem Loro-Park?
Ja, das war dann so. Ich bin dann 2001, habe ich dann angefangen im Loro-Park als Kurator. Und dann gab es immer mal wieder Fernsehteams, die da kamen. Mal war es RTL Extra oder sonst was. Waren aber Einzelbeiträge. Und da musste ich so zum ersten Mal vor die Kamera halt. Als Kurator musste ich Tiere vorstellen. Habe ich natürlich mit viel Aufregung damals das erste Mal gemacht. Und 2006 kam dann Vox zu uns mit der Sendung Menschen, Tiere und Doktoren. Die fingen gerade an, diese Sendung zu produzieren. Die lief noch nicht, aber der Loro-Park war ausgewählt. Und dann hat man die Tierärztin, die deutschsprachig war. Man braucht ja deutschsprachige Protagonisten. Und in einem spanischen Zoo gibt es nicht viele Deutsche, die das Deutsch sprechen. Die hatte man dann genommen, weil es ja eine Menschen, Tiere und Doktoren, eine Tierarztsendung war. Und da muss ich wirklich sagen, die hat es auch gut gemacht, aber die hat es zu kompliziert gemacht. Mhm. Und dann hieß es vom Sender, das geht nicht, das muss jemand anders machen. Ich war da auch dabei.
Ja.
Und mein Chef hat dann gesagt, also ich war so ein bisschen in der Nebenrolle in den ersten Sendungen dabei, als Protagonist. Und dann haben wir, Reinschmidt, das machen Sie. Ja, Reinschmidt hat es gemacht und hat halt dann sich da in diese Sendung reingearbeitet.
Ein Naturtalent, würde ich sagen, Matthias.
Dann hieß es immer, ich bin ja kein Tierarzt, ich bin ja Biologe. Ja. Ich muss halt immer einen tiermedizinischen Aspekt dazu bringen. Hab halt immer ein paar Vitamine gefüttert oder damals oder Kotuntersuchungen gemacht und solche Sachen, die wir auch als Biologen können. Und dann lief das so gut, die Sendungen aus dem Loro-Park. Ich hatte noch ein paar andere, mein Kollege Rafael Zamora, der war ja auch als Spanier, aber deutsch sprechender Spanier, ganz toll dabei und noch zwei, drei Tierpfleger, die auch Deutsch konnten. Und wir waren halt eine kleine Gruppe von Menschen, deswegen war der Fokus immer auf den gleichen Personen. Mhm. Wenn so eine Sendung im deutschen Zoo läuft, dann sind es natürlich immer 30, 40, 50 Leute. Jeder kann vor die Kamera ran was sagen. War im Loro-Park nicht der Fall. Deswegen war das sehr fokussiert. Wir haben in all den Jahren 300 Sendungen aus dem Loro-Park gemacht.
Ja, und ich hatte plötzlich dann auch quasi bekannt gemacht.
Ja, wir haben dann plötzlich hatte ich völlige Freiheiten in dieser Menschen-Tiere-Doktoren-Sendung. Wir sind tauchen gegangen mit den Delfinen, mit den Meeresschildkröten, mit den Fischen auf Teneriffa, haben das alles die ganze Meeresbiologie noch zeigen können. Wir sind auf den Teide hochgewandert, haben Eidechsen gesucht und solche Sachen. All das war plötzlich in dieser Sendung drin. Und das hat einen Riesenspaß gemacht, den Menschen, den Tieren, die Tiere näher zu kommen. Aber der ganz große Durchbruch kam dann mit der Sendung Papageien, Palmen und Co. Das hat der WDR damals gedreht. Und das ist eigentlich sensationell gelaufen. Die Sendungen bei Vox, die sind einmal gesendet worden, dann nochmal wiederholt und dann waren sie weg. Vielleicht noch im Spartensender kamen sie dann nochmal. Ja. Aber ansonsten waren da keine großen Wiederholungen. Die WDR-Sendung, die für die ARD gedreht war, es waren 40 Sendungen, eine Stunde. Es war ein halbes Jahr Dreharbeiten. Das waren 6 Tage die Woche drehen.
Wow, Wahnsinn.
Also das war wirklich sehr stressig. Ich habe da auch noch einen Assistenten dann bekommen, der meine Arbeit gemacht hat, damit ich vor der Kamera eben die Sachen machen konnte. Und ganz ehrlich, das war eigentlich der große Durchbruch dann auch der Bekanntheit.
Ja.
Weil diese Sendung wurde 40 Mal, also waren 40 Sendungen, eine Stunde. Und bis heute sind die 35 Mal wiederholt worden.
Wahnsinn.
Auch heute, es ist 2010 aufgenommen. Auch in diesem Jahr ist diese Sendung komplett wiederholt worden. In irgendwelchen dritten Programmen immer wieder laufen die. Und diese.
Dann kannst du sagen, du alterst Multi- nicht.
Ja, da bin ich immer noch jung da drin. Davor werde ich immer noch nach den Spicksara. Also jetzt hat es schließt sich wieder in der Kreis gefragt.
Aber Matthias, ich muss dir mal sagen, ich habe damals die Sendung aus dem Loro-Park geguckt und ich war so ein bisschen verknallt in dich.
Echt?
Ja, voll. Weil
war
du
super.
Du hast es so toll gemacht. Und dann dachte ich so, ach, guck mal, der ist aber das ist sympathisch. Du bist so ein sympathischer.
Ja, so bin ich auch. Oh,
ja,
ja,
so bist du
ja,
auch.
Ja, ja. Ich bin ja kein Schauspieler. Ich habe immer das einfach so eins zu eins gemacht, wie ich auch im richtigen Leben bin.
Ja.
Und meine Begeisterung für die Tiere, die ist einfach auch übergeschwappt.
Ja,
und
das merkt man
das
auch, dass du so total, wenn du erzählst von den Tieren, so total in deiner Leidenschaft auch aufblühst. Ne? Wie lange warst du im Loro-Park?
Ja, bis 2015, fast 15 Jahre.
Ja.
Und dann ist die Stelle hier in Karlsruhe ausgeschrieben gewesen. Und das war dann für mich so der Weg zurück in die Heimat. Es waren 121 Kandidaten, die Zoodirektor in Karlsruhe werden wollten. Ich habe mich beworben und habe es dann auch bekommen. Ich sage immer, das war die richtige Entscheidung für die Stadt, aber auch für mich persönlich natürlich. Die häufigste Frage, nachdem ich hier angefangen hatte, war, wieso kommt man von Teneriffa nach Karlsruhe?
Mhm.
Ganz ehrlich, ich war nie wegen dem Wetter, nie wegen der Palmen, nie wegen dem Strand auf Teneriffa, sondern wegen dem sensationellen Zoo und wegen dem Job, den ich da hatte. Der war wirklich toll. Der Loro-Park ist bis heute einer der führenden Zoos. Aber ich hatte das Potenzial in Karlsruhe gesehen. Und das ist ja mein Heimatzoo. Und der Weg zurück aus der Fremde, zurück in die Heimat und dann seinen Job da zu machen und so einen klassischen Zoo zu übernehmen und den wirklich umzukrempeln und wirklich in eine neue Richtung zu bringen, das war diese Herausforderung, die mich hier gereizt hat. Und vor allem auch, ich musste nicht mehr Spanisch, nicht mehr Englisch, nicht mehr Hochdeutsch reden, sondern konnte wieder Badisch schwätzen. Und das in der Heimat, das passt natürlich. Da verstehen die Leute mich.
Was machst du denn heute noch als Biologe? Also klar, du bist jetzt Zoodirektor, du machst ja wahnsinnig viele Sachen. Aber was machst du noch als Biologe? Also forschst du auch noch? Oder machst du
Leider nicht. Da hat es einfach gar keine Zeit mehr dazu. Ich bin natürlich immer noch mit meinen Papageien besonders verbunden. Ich kenne auch jeden einzelnen Papagei hier in diesem Zoo persönlich. Als ich hier anfing, vor fast über 10 Jahren, also es ist 10,5 Jahre hier, da gab es genau 2 Papageienarten hier im Zoo. Jetzt haben wir genau 30, also es hat sich vervielfältigt.
Ich glaube, weiß
auch, an wem das liegt. Das liegt klar am Direktor, der hier auch einen Schwerpunkt sieht, für bedrohte Papageien sich einzusetzen. Mhm. Weshalb? Weil Papageien natürlich die Vogelfamilie ist, die die meisten bedrohten Arten hat.
Ja.
Und das können wir auch so ein bisschen nachbilden und da auch was für den Artenschutz tun. Aber ich habe auch eine Professur, eine Honorarprofessur übernommen hier am KIT, an der Uni. Und da haben wir immer mal wieder Studenten da, die dann auch ihre Bachelor- oder Masterarbeit machen, die wir mitbetreuen. Ich habe eine Vorlesung, die ich natürlich den Studenten gebe hier und mache auch Exkursionen im Zoo, um das Thema Artenschutz den heutigen jungen Studenten, Bio-Studenten auch näher zu bringen. Das macht schon ein bisschen Spaß, aber so tägliche Forschung habe ich einfach gar keine Zeit dazu. Aber da hat es dann eben Leute, die das eben auch machen, gerade in den Masterarbeiten und so. Versuchen wir immer wieder die Möglichkeiten hier des Zoos auch zu nutzen.
Gehst du denn hier morgens als Zoodirektor mit einer Tasse Kaffee durch den Zoo und sagst den Tieren guten Morgen?
Ja, nie. Ich komme jeden Morgen in mein Büro und da werde ich ja schon begrüßt von Papageien. Ja. Ich habe ja dieses Privileg, dass ich mir eine Voliere direkt vor das Fenster habe bauen lassen, wo ich meine Papageien auch drin habe. Das heißt, ich muss nur das Fenster aufmachen, schon kommen die Jungs rein. Und das ist natürlich toll. Ich gehe jeden Tag durch den Zoo, aber nicht zu einer bestimmten Zeit, sondern immer dann, wenn es halt gerade passt. Aber es ist schon so, dass man als Zoodirektor...
Man stellt sich das ein bisschen romantischer
vor. Ja, da denkt man, oh, da laufen den ganzen Tag durch den Zoo und Streicheltiere.
Wäre auch so meine Idee.
Zu meiner Nachbarschaft sage ich ja auch, ich gehe nicht arbeiten, ich gehe jeden Tag in den Zoo. Also, ihr geht arbeiten, ich gehe in den Zoo. Nein, aber das ist natürlich schon ein aufreibender Job, der auch nicht nur auf 5 Tage beschränkt ist. Gestern beispielsweise war ich als Festredner, da wird man auch immer wieder angefragt und macht das natürlich auch gerne. Ich tue gerne meinen Zoo auch darstellen und zeigen, was der Zoo heute macht. Denn das Bild des Zoos hat sich total gewandelt. Und das ist auch mein großes, großes Anliegen. Ich sage immer, wenn der Zoo noch so wäre wie zu meiner Praktikantenzeit vor 40 Jahren.
Ich komme ja aus der ehemaligen DDR. Weißt du, wie dein Zoo früher aussah?
Ich weiß es ganz genau, denn ich war 1992, kurz nach der Wende, war ich in Leipzig, in Halle, in Dresden. Siehst du? Und es war schrecklich. Ja. Es waren wirklich genauso. Aber viele haben doch dieses Bild vor Augen. Auch die Westzoos waren nicht viel besser. Ja. Vielleicht ein bisschen weiter schon, aber genauso war das damals. Und dieses Zoobild darf man natürlich nicht mit dem heutigen vergleichen. Ja. Und also ich sage immer, wenn der Zoo noch so wäre wie vor 40 Jahren, als ich Praktikant war hier, dann würde ich mich für die Schließung des Zoos einsetzen. Ja. Aber jetzt in der Position des Direktors habe ich es ja in der Hand, aus diesem Schatz, der seit 161 Jahren besteht, ist ja auch eine Tradition, ist eine kulturelle Einrichtung, auch da was zu machen, was heute in die moderne Zeit auch passt. Und genau das, diesen Anspruch habe ich. Und da kämpfe ich jeden Tag dafür und versuche den eben weiterzuentwickeln. Das Tier, den Zoo jetzt nicht als Gitterzoo zu sehen, weil das ist oft in vielen Köpfen noch so vorhanden. Es wird kontrovers diskutiert von vielen Menschen. Jeder hat seine Ansicht auf den Zoo, aber wenn man mal direkt nachfragt und wenn man den Menschen dann zeigt, was wir heute machen, dann kriegen wir auch sehr viel positive Rückmeldungen.
Du hast ja wahnsinnig viel hier auch verändert. Was war denn so die größte Veränderung oder die Veränderung, wo du am stolzesten drauf bist, was du eingeführt hast oder verändert hast?
Ja, ganz vieles haben wir inzwischen gemacht und wir wollen auch noch ganz vieles machen. Aber als bestes Beispiel kann ich unsere Afrika-Savanne sehen. Vor 40 Jahren als Praktikant waren auf der gleichen Fläche noch 10 Gehege. Da waren 2 Giraffen, 3 Zebras, 2 Antilopen, 3 Gazellen und so weiter. Einzelne Arten untereinander in kleinen Kleinstgehegen einfach präsentiert. Da stehen die drin, da sind die, Punkt. Und als ich vor 10 Jahren als Direktor kam, waren auf der gleichen Fläche noch 4 Gehegen. Aber immer noch Giraffen, Zebras, Antilopen getrennt. Und wir haben jetzt eine Savanne draus gemacht. Das war ein bisschen Umbau notwendig. Ja, und jetzt können Giraffen, Zebras, Antilopen alle zusammenlaufen, wie in Afrika auch. Ja. Also die haben viel, viel mehr Platz. Diesen Anspruch haben wir denen gegeben und das kommt bei den Menschen gut an, die alle auch zu sehen, aber auch bei den Tieren. Da muss man natürlich auch gewisse gucken, dass es funktioniert. Da darf auch kein Stänkerer dabei sein. Hat bis jetzt auch alles funktioniert. Wir gehen mit viel Fingerspitzengefühl daran und lassen erstmal die miteinander, erstmal 1, 2 und dann so gucken, wie es halt klappt. Aber bisher hat es noch keine größeren Unfälle gegeben. Das ist aber gut so. Und jetzt haben die Tiere einfach viel mehr Platz. Und für die Menschen ist auch ein anderer Eindruck. Wie an der Wasserstelle in Afrika stehen jetzt Giraffen und Zebras und Antilopen nebeneinander. Und das ist so Entwicklung, direkt am eigenen Leib gespürt, weil ich jetzt eben auch das Alter habe. Ein junger Biologe, der jetzt bei mir anfängt, oder Biologin oder ein Tierarzt, meine jungen Kollegen, die kennen halt jetzt den Status quo, aber die wissen nicht, woher es kommt. Und das ist auch ein bisschen das Privileg des Alters. Wie gesagt, ich bin 61 und das über viele Jahrzehnte, über ein halbes Jahrhundert zu sehen, wie sich sowas weiterentwickelt, das ist toll. Das ist jetzt eine Sache. Wir haben beispielsweise auch unser Elefantengehege deutlich vergrößert, haben dann ein Tierschutzprojekt draus gemacht. Vor 10 Jahren war es wirklich noch üblich, bei uns in Deutschland Elefanten auch in Zirkussen zu halten. Mhm. Und wir haben gesagt, ja, wenn die aufhören wollen, ist ja immer in der Kritik gewesen. Ja. Was machen die mit dem Elefant? Können die den einfach im Tierheim abgeben? Mhm. Können sie nicht. Die brauchen irgendwas Adäquates. Und da haben wir gesagt, da machen wir eine Elefanten-Altersresidenz und bieten diesen Menschen oder diesen Zirkusleuten auch die Möglichkeit, so einen Elefant mal abzugeben. Mhm. Und das haben wir auch ein paar Mal gemacht. Wir haben übrigens, weil du vorhin DDR gesagt hast, die letzte DDR-Staatszirkus-Elefantin bei uns.
Ach, komm.
Ist das toll? Das ist die Jenny. Die kam 1984, kam die als kleiner Elefant, vielleicht 2-jährig, in den DDR-Staatszirkus. Damals noch als Wildfang aus Myanmar. Und dann gab es die Wende und die Treuhand hat den Staatszirkus 1990 zerschlagen. Und über Hamburg, Heidelberg, kam jetzt die Jenny zu uns vor vielen Jahren und ist sozusagen der letzte DDR-Staatszirkus-Elefant. Und, aber wir haben auch Elefanten gerettet aus einer Halle, beispielsweise die Lina, die stand in der Slowakei. Es war ein ausgemusterter Zirkuselefant, der sich nicht mehr vertragen hat. Dann hat man beiseite gestellt. Wirklich unter schlechten Bedingungen und angefrorene Ohren und Schwanz, weil es Minusgrade hatte, ein bisschen Heu abgemagert. Mein Oberpfleger hat mir das Bild gezeigt und haben gesagt, den retten wir. Und haben wir dann diesen Elefanten bekommen. Ein Jahr später hat er 1000 Kilo mehr gehabt. Also das ist toll. Das ist toll, wenn man den Tieren dann helfen kann. Ja. Natürlich, wenn du eine Altersresidenz hast, dann sterben dir auch Elefanten. Mhm. Mein Kollege in Heidelberg, der hat eine Jungbullengruppe. Dem ist noch nie einer gestorben. Mir sind in meinen 10 Jahren Elefantenhaltung hier jetzt schon 4 Tiere eben auch gestorben. Aber das ist ganz normal und unser Anspruch ist nicht, den Tod zu vermeiden, sondern denen noch ein paar schöne Jahre zu geben. Und das haben sie wirklich alle. Wir hatten eine andere Elefantin aus Berlin, die hat einen grauen Star bekommen. Alterserscheinungen, wie bei uns Menschen auch in der Natur, wäre er sofort weg, wenn er nichts mehr sieht. In Menschenobhut leben die Tiere noch und den deswegen einschläfern brauchen wir nicht. Also haben wir den auch übernommen. Und der hatte noch ein paar schöne Jahre bei uns, bis er dann eben auch gegangen ist. Und das kommt bei der Bevölkerung, aber auch bei uns gibt uns das ein gutes Gefühl und es kommt ganz gut an.
Jetzt hast du ja hier in Karlsruhe im Zoo ganz viel modernisiert, viel vorangetrieben. Aber wie gehst du damit um, wenn du negative Schlagzeilen aus anderen Zoos hörst? Sagst du da auch was?
Du musst es so sehen. Je nachdem, Zoo ist kein geschützter Begriff. Weltweit kann sich jede Tierhaltung Zoo nennen. Mhm. Und da wirst du oft als wissenschaftlich geleiteter Zoo, und diesen Anspruch haben wir und wir sind auch im Verband, wirst du da in einen Topf geschmissen. Mhm. Mit einem Zoo in Thailand, der noch Orang-Utans an der Hand rumführt oder mit Zoos in China, die Tiger haben und lebende Tiere reingeben und solche Sachen. Das machen wir ja hier alles gar nicht. Jetzt habe ich keinen Einfluss in China, was die machen. Aber was wir machen können, und da legen wir auch Wert drauf, wir haben 3 Zooverbände, in denen wir sind. Wir haben einen deutschsprachigen, das ist der VDZ, der Verband der Zoologischen Gärten, das ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Wir haben einen europäischen, das ist unser wichtigster Verband, der unser Zoo Europa geht von Singapur bis Katar, bis Helsinki, sage ich mal. Ja. Da sind so fast 400 Zoos drin, die sind alle akkreditiert. Die haben alle Mindeststandards, die sie erfüllen. Und da gibt's halt keine solche Ausrutscher, sage ich mal. In dem Moment, wo du da sowas erlaubst, bist du ganz schnell auf der Liste, dass du rausgeschmissen wirst. Und da gibt's ab und zu mal eine Verwarnung oder sowas. Und dann strengt man sich an oder man fliegt raus, weil wir uns da wir brauchen keine schwarzen Schafe in diesem Verband. Und dann gibt's natürlich viele zoologische Einrichtungen, die einfach da gar nicht in solchen Verbänden sind. Und die machen dann oft diese negativen Schlagzeilen. Ja. Und dann gibt's noch einen Weltverband. Und wenn du in diesem Weltverband bist, dann merkst du natürlich auch, dass es ganz unterschiedliche Herangehensweise an das Thema Zoo gibt. Ganz kulturell Unterschiede gibt. Mhm. Und wenn du schon mal in Asien unterwegs warst, die Menschen haben einfach ein anderes Verständnis zu den Tieren, wie wir das haben. Diesen hohen Tierschutzanspruch, den wir hier in Deutschland haben, den gibt es in anderen Ländern überhaupt nicht. Das ist natürlich auch schwierig, solchen Menschen dann den Tierschutz näher zu bringen. Das versuchen wir und da arbeiten wir auch alle miteinander dran. Deswegen ist es auch wichtig, dass es Vorreiter gibt. Die sind in Deutschland, in Europa da und die zeigen dann auch Trends auf, wo es hingeht. Und warum haben wir Singapur beispielsweise bei uns in unserem europäischen Verband? Weil die gar keine adäquaten Zoos in ihrem ganzen asiatischen Bereich haben. Aber die brauchen Pendants. Und Singapur hat tolle, fortschrittliche Zoos, wirklich auf höchstem Niveau. Die passen zu uns. Aber solche Leuchttürme braucht es dann und andere nehmen sich Beispiele dran. Und so kann man Zoo-Entwicklung auch weltweit vorantreiben.
Lass uns mal über Elsners Reisen sprechen. Ich finde ja, den Frank Elsner kennst du ja schon eine ganze Weile. Ne?
Den habe ich damals, wir hatten gerade vom Spix-Ara geredet, 2004 gab es diese Pressemitteilung, dass im Loro-Park dieser Spix-Ara gezüchtet wurde. Und er hat mich daraufhin in seine Sendung, seine Talkshow Menschen der Woche eingeladen. Ich habe ihn da zum ersten Mal live kennengelernt. Vorher, wie wir alle aus Wetten, dass und anderen Sendungen kannten wir ihn. Aber da habe ich ihn live kennengelernt und habe ihn daraufhin dann auch eingeladen, in den Loro-Park zu kommen. Das hat er ein paar Jahre später auch gemacht. Und da hat sich dann eine Freundschaft entwickelt. Mhm. Und auch die Idee dann im Jahr 2010, wir hatten uns immer noch gesiezt zu dem Zeitpunkt, den ersten Film miteinander zu machen. Denn bis 2010 hatten wir inzwischen 5 Spix-Aras gezüchtet von diesem Pärchen. Und wir haben den ersten Vogel überhaupt, der außerhalb des Ursprungslandes, Brasilien, gezüchtet wurde, zurückgebracht nach Brasilien. Um dort auch was, noch nicht ausgewildert, aber dort auch Zuchtpaare zusammenzustellen mit den anderen dort letzten vorhandenen in Sao Paulo Zoo und so weiter. Und das war der Grund unserer Reise, diesen Ara zurückzubringen. Und dann haben wir eine Naturdoku drüber gemacht. Elsners Reisen wurde sogar genannt, also eine Artenschutzdoku. Und über die blauen Papageien. Wir waren dann nicht nur in der Katinka, wo der Spix-Ara und der Lier-Ara vorkommen, sondern auch im Pantanal, dem größten Sumpfgebiet der Erde, kommen die großen Hyazinth-Aras vor, die ich ja auch hier im Zoo Karlsruhe habe. Und genau das haben wir dann toll beschrieben. 90-Minuten-Doku, die kam super an. Aber es war ein Einzelpilotprojekt. Ja. Und ein paar Jahre später hat er dann mich angefragt, du Matthias, ich hatte noch mal so einen interessanten Gast in meiner Sendung wie dich damals mit dem Papageien. Das war Willi Smith aus Borneo. Der macht das Gleiche, was du mit Papageien machst, macht er mit Orang-Utans. Hast du Lust? Wir machen noch mal, ich frag den SWR, wir machen da noch mal eine Sendung draus. Gehst du wieder mit? Hab ich gesagt, auf jeden Fall, Frank, ich gehe wieder mit. Und dann sind wir nach Borneo gefahren und haben den Orang-Utan-Film gemacht mit Willi Smith. Der Willi Smith ist ein Aktivist, der in seinem Leben über 600 Orang-Utan-Babys gerettet hat, beschlagnahmte Tiere bekommen hat. Und du musst dir vorstellen, wenn so ein kleines Orang-Utan-Baby mit einem Jahr süß und goldig, aber beschlagnahmt wird, dann kannst du das nicht auswildern. Du musst das 7 Jahre lang pflegen, bis das groß genug, stark genug ist, dann in einer Gruppe eben ausgewildert zu werden. Und so eine Auffangstation hatte der. Und das haben wir dann schön in Szene gesetzt in unserem zweiten Film. Und als wir auf dem Rückflug waren von Borneo, haben wir gesagt, das ist so toll, wo gehen wir nächstes Jahr hin? Und nach diesem zweiten Film, kam wieder gut an, ist das eine Serie geworden. Und ich habe gesagt, du, ich will mit dir mal nach Australien. Und dann hat er das eingereicht im SWR und dann ging es Schlag auf Schlag.
Ich liebe Elsners Reisen. Mir klappt jedes Mal der Unterkiefer nach unten, weil ich so denke, was ein tolles Leben du hast, weil du bist ja Biologe, Wissenschaftler, tierverrückt. Und dann hast du die Möglichkeiten, in solche Länder zu reisen, zu solchen, ich sag mal, Aktivisten oder
Menschen, die sich für Tiere einsetzen und das mit Haut und Haaren. Und
kommst du den Tieren ja auch so
absolut.
Das
und das ist
die lustigste Geschichte, die ihr erlebt habt.
Ja, als wir uns mal verlaufen hatten in Borneo und dann stundenlang uns nicht mehr gefunden hatten. Und wir haben schon ein bisschen Angst gekriegt. Also das war auch mal der Fall. Aber wir haben alles erlebt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist das größte Geschenk meines Lebens, diese Filme mit Frank Elsner gemacht zu haben. Nicht nur, weil er menschlich ein ganz super Typ ist, wir sind auch ganz eng befreundet heute, sondern weil wir wirklich zu den tierischen Highlights dieser Welt durften und das alles immer vorbereitet war. Du weißt ja, wie das so im Fernsehmetier ist. Ja. Du kommst als Protagonist hin und dann kriegst du Dinge gezeigt, die ein normaler vielleicht auch gar nicht gezeigt bekommt und dann für den Film in Szene gesetzt. Und das wirklich weltweit und nach Australien kam dann Sri Lanka und dann kam Südafrika und dann kam Kenia und wir waren auf den Bahamas, haben mit den Haien geschwommen. Der Frank ist nicht getaucht, der ist geschnorchelt und ich habe ja einen Tauchschein, ich bin da 15 Meter runter und dann waren die da waren dann 50 Riffhaie. Das war toll, also ich habe Respekt vor den Tieren, ich habe keine Angst, aber ich weiß immer das einzuschätzen, informiere mich natürlich. Und verhalte mich entsprechend, dass mir auch nichts passiert. Angst kann ich nicht sagen, dass ich hatte, aber es war natürlich eine Spannung mit Puls von 180. Ist ja schon klar, wenn du da mittendrin schwimmst. Und ich habe dann zu Frank auch nur gesagt, jetzt schmeiße dich auch rein. Hat ein bisschen Bedenken gehabt. Aber wir haben dann eben, sind auch geschnorchelt an der Wasseroberfläche und die Haie waren da. Und es war dann für ihn, er kam aus dem Wasser raus und sagte, das geilste Erlebnis meines Lebens. Da hast du einen Adrenalinhaushalt, der ist ganz oben draus. Das ist einfach spannend. Und wir haben mit dieser Begeisterung einfach die Menschen auch darauf hinweisen wollen, dass es notwendig ist, die Haie zu schützen, als oberstes Glied einer Nahrungskette. Und wenn wir uns heute dann, und das ist immer das, wir in unseren Filmen, wir zeigen das Schöne, aber sprechen auch die schlimmen Dinge an. Und es sind traurige Szenen drin, aber genauso wieder die Freude an den Tieren. Und die Hoffnung, nie aufgeben, die Hoffnung. Ich sage immer, die Menschen sind die größte Gefahr für alle Tierarten. Aber auf der anderen Seite auch die größte Hoffnung. Wir haben es in unserer Hand, was für die Tiere zu tun. Und da zeigen wir immer wieder Möglichkeiten auf.
Was hast du denn mitgenommen bei deinen Elsners Reisendreh? Also gab es irgendeinen Moment, was du zum Beispiel noch nicht wusstest als Biologe oder wo du gesagt hast, ach, das ist jetzt so ein Moment, den werde ich niemals vergessen?
Ich kann dir zwei Beispiele sagen. Das eine, was Positives, das andere, was Negatives. Wenn du vor dem letzten männlichen, nördlichen Breitmaulnashorn der ganzen Welt stehst. Du weißt, exakt gibt's noch drei Tiere dieser Unterart. Ein Männchen, zwei Weibchen, die zwei Weibchen sind noch da und das ist das Männchen, 44 Jahre alt, Sudan hieß er. Und du stehst mit Frank da und du weißt, dass wir als Menschen es so weit gebracht haben, dass diese Art jetzt faktisch ausstirbt. Und ein paar Monate später, nach unserem Dreh, wir waren, glaube ich, auch das letzte westliche Fernsehteam, das dieses Tier gedreht hat, ist dieser Sudan auch gestorben. Und damit ist faktisch diese Tierart ausgestorben. Da läufst du eiskalt den Rücken runter und du musst sagen, hey, vor 50 Jahren gab es noch 2000 Tiere dieser Unterart. Und jetzt gibt es nur noch drei und das ist das letzte Männchen. Wie weit haben wir es gebracht? Wenn wir es als Menschen nicht schaffen, so was Charismatisches wie die Nashornart zu erhalten, wie viel weniger schaffen, was den kleinen braunen Vogel oder gar ein Insekt oder sonst was zu erhalten. Also habe ich schon sehr gezweifelt. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt und gesagt, auch für mich selber gesagt, wir müssen alles daran tun, dass es eben so weit nicht mehr kommt. Und vorher schon Tiere erhalten in Zuchtprogrammen, in Maßnahmen, die einfach den Erhalt jeder einzelnen Art gewährleisten. Denn wir dürfen nicht noch mehr verlieren. Wir haben schon genug verloren. Natürlich heißt es immer, ja, Tiere sterben sowieso aus. Ja, sterben sie in der Evolution. Aber das ist faktisch eine Art in 100 Jahren. Und was machen wir heute? Wir haben zig Arten, die jedes Jahr aussterben. Und eben, wir haben das total beschleunigt. Und diesen Trend müssen wir stoppen. Und also das war eines der nachhaltigsten Erlebnisse und eines der emotionalsten Erlebnisse. Es war auch sehr emotional natürlich mit dem Nashorn, aber als ich zum ersten Mal einen Jugendtraum erfüllt habe, ich habe als jugendlicher Biologe natürlich Jane Goodall und Diane Fossey gelesen mit ihren Gorillas und mit ihren Schimpansen. Und ich stand in Uganda nach einem mehrstündigen Trip durch den Dschungel mit den Trägern und mit den Helfern, die da alle dabei waren, vor einer Gorilla-Familie, die da im Urwald leben und die da im Gebüsch lagen, die da gespielt haben. Und plötzlich der riesige Silverback 5 Meter vor mir stand und seine 200 Kilo mir entgegengestreckt haben. Ohne Gitter, ohne Schutz, ohne gar nichts. Da sind nicht nur Herzklopfen, da sind mir auch die Tränen gekommen. Und da hat sich wirklich ein Lebenstraum erfüllt. Und ich bin sehr dankbar, dass ich sowas erleben durfte. Ja. Und gerade im 2024, im November, hat sich dann ein weiterer Lebenstraum erfüllt. Ich durfte Jane Goodall treffen. Gesehen, ja. Und das war so emotional, weil da wirklich der kleine Student Matthias Reinschmidt, der kleine Biostudent, der er damals war und sie gelesen hat, vor ihr stand. Und sie kam den Raum rein. Wir haben ein Interview mit ihr für Elsners Reisen führen dürfen. Christian Ehrlich und ich zusammen. Und da kam so eine kleine, bescheidene Person rein, die aber diesen Raum erfüllt hat. Und ja, da sind wir uns beide wieder wie Studenten vorgekommen. Und, aber das war ein Glücksgefühl, wirklich so eine weltweit bekannte Persönlichkeit erleben zu dürfen und sprechen zu hören, ihr Fragen stellen zu dürfen. Und meine letzte Frage, die ich ihr gestellt habe, war: Was würden Sie mir als Zoodirektor raten für meine Tiere? Geben Sie mir einen Rat mit auf den Weg. Da hat sie gesagt, beschäftigen Sie Ihre Tiere. Mhm. Und deshalb habe ich mitgenommen. Das war sowieso klar in meinem Fokus drin. Ja. Aber da sieht man auch, wie sich der Wandel, wie sich die Zeiten gewandelt hat.
Was ist denn hier so der Magnet im Zoo? Welches Tier ist denn am beliebtesten?
Ja, ganz klar, das muss ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, das ist natürlich der Eisbär. Wir haben in Karlsruhe Eisbären, es ist auch eine lange Tradition in Karlsruhe, die Eisbärenhaltung. Einst waren wir hier in Karlsruhe der größte Eisbärzüchter in ganz Deutschland, vor vielen Jahrzehnten. In den 80er Jahren bis Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts sind hier 25 kleine Eisbären auf die Welt gekommen. Und ich kann mich jetzt zurückerinnern, und da kann ich dir auch ein bisschen den Wandel der Zoos erklären. Die Eisbären wurden damals, da kam der Willi aus Berlin, der Willi war der Eisbärmann, und im Karlsruher Zoo hatte man 5 Eisbärweibchen. Die wurden noch in der Gruppe gehalten. Ein Gehege, und da waren diese Weibchen drin gesessen. Dann kam der Willi, hat sie alle gedeckt, dann ist der Willi wieder nach Berlin zurück. Und, und dann wurden die eingewintert, diese Eisbären, und haben dann ihre Jungen zur Welt gebracht. Die Hälfte sind gleich gestorben, andere wurden aufgezogen. Aber dann hast du 5 Weibchen und die musst du wieder in ein Gehege setzen. Du kannst da keine Jungtieren, die bringen sich gegenseitig um. Also hat man mit 2-3 Monaten die kleinen Eisbären weggenommen, hat die dann von Hand aufgezogen und hat die dann eben separat gehabt. Dann konnte man die Weibchen wieder nach den Monaten aus den Innengehegen nach draußen bringen. Und die Zeiten sind natürlich total vorbei. Das ist völlig out, mehrere Eisbärenweibchen zusammenzuhalten, um sie zu züchten. Und die ganze Haltungsstruktur ist anders geworden. Und heute haben wir 2 Eisbären, Männchen, Weibchen, 2 Gehege mindestens, dass wir sie auch trennen können. Hatte man damals gar nicht. Das geht gar nicht. Also da gibt es dann Kämpfe, wenn du nur ein Gehege hast. Und dann hat man 1991 zum ersten Mal einem Eisbärweibchen die Jungen gelassen. Und die hat 2 Jungen aufgezogen von einer also selbst aufgezogen, aber im Braunbärengehege. Also da hat man dann die ins Braunbärengehege gelassen und dort hat sie sie aufgezogen. Das waren die letzten in Karlsruhe, die aufgezogen wurden, aber zum ersten Mal natürlich von der Mutter. Und dann hat man das alles umgebaut, viel größer gemacht und hat aber seither keine mehr gehabt. Und für mich war es wirklich der Ansporn. Ich war damals Student, als die letzten Eisbären zur Welt kamen. Ich hatte damals die Diplomarbeit hier im Zoo über Papageien gemacht, über Tucum an Amazonen. Meine damalige Freundin, spätere Frau, hat über die kleinen Eisbären das gemacht. War viel goldiger, muss ich sagen. Ja. Auf jeden Fall waren das die letzten. Und dann habe ich es auch zum Anspruch meiner Zeit hier gemacht. Ich möchte gern wieder in die Eisbärenzucht zurück. Nicht nur Eisbären halten, sondern auch züchten. Und habe da 10 Jahre lang gebraucht dazu, in die Konstellation zu kommen innerhalb des Zuchtprogramms, bis wir auch ein fortpflanzungsfähiges Pärchen hatten. Und das hat jetzt geklappt. Und der Mika ist wirklich die Attraktion gewesen im letzten Jahr.
Was macht ihr denn mit den Tierbabys?
Die können wir natürlich nicht behalten. Auch der Mika, die Zeit von Mika ist auch bei uns absehbar. Der bleibt 2 bis 3 Jahre bei uns, je nachdem, wie er sich verhält zu seiner Mutter. Und dann geht er in einen anderen Zoo. Und wir züchten auch nur auf Bedarf. Das heißt, früher hattest du halt in jedem Zoo Eisbären gehängt. Es gibt Bilder in der also Schwarz-Weiß-Bilder, ja, in jedem alten Zoo, der Eisbären gehalten hat. Da hatten die manchmal 5, manchmal 8, sogar 10 Eisbären in einem Gehege. Das sind alles wild gefangene Tiere gewesen. Das war früher so. Das hast du heute gar nicht mehr. Wir haben überhaupt keine Wildfänge mehr. Ja. Vielleicht noch einen alten Elefant, der damals kam, wie die Jenny jetzt, ja, die halt ursprünglich war. Aber seit ich hier im Karlsruher Zoo bin, haben wir keinen Wildfang hier übernommen mehr. Das machen die Zoos heute nicht mehr. Wir züchten ja auch so gut wie alles.
Ja.
Und diese Eisbären werden nur auf Bedarf, dann kriegst du eine Zuchtgenehmigung. Wir sind ja Teil dieses Europäischen Verbandes und dieser Verband hat 400 Tierarten über 400 Tieren in internationalen Zuchtprogrammen koordiniert. Und da gibt es immer Koordinatoren, die entscheiden, wer was geht. Also nicht der Zoodirektor von Karlsruhe sagt, ich will jetzt Eisbären züchten. Der kann das sagen, kann das anmelden. Und dann bist du auf irgendeiner Warteliste. Und irgendwann kommst du dann mal dran. Aber nur immer der Fokus der Tierart, der Erhaltung der Tierart ist im Mittelpunkt. Und wenn dann Bedarf besteht, dann kriegst du irgendwann mal eine Zuchtgenehmigung. Deswegen habe ich da so lange dran gearbeitet, ja, bis wir das hatten. Und jetzt hat es auch geklappt. Und normalerweise, wenn du jungen Eisbären hast, dann passiert es Backstage, irgendwo im Backstage-Raum. Und du gibst es dann bekannt, wenn er mal 2, 3 Monate ist. Wir haben übrigens einen jungen Eisbär, das läuft noch. Und wir mussten es am ersten Tag bekannt geben. Und da ist mein Pressesprecher ziemlich ins Schwitzen gekommen. Wir haben einen jungen die Eisbärgeburt ist bei uns nicht Backstage passiert, sondern im Außengehege, in einer Halbhöhle drin. Ungeschützt, also von klimatischen Einflüssen sozusagen, in dieser Halbhöhle hatte die 2 Junge gemacht. Und da waren wir ziemlich in Aufregung, weil die Eisbären ja sehr störungsanfällig sind. Mhm. Das passiert 5 Meter vom Besucherweg entfernt. Ich habe da alles absperren lassen, weiträumig. Wir haben die Scheiben gekalkt, damit die ihre Ruhe kriegt. Alles dem Tierwohl unterstellt. Und dann haben wir Stroh reingegeben, dass sie sich selber da ein Nest macht. Und dann haben wir aber nichts mehr gesehen. Die hat nämlich so einen Strohberg in ihre Halbhöhle reingebaut, dass die einfach nicht mehr sichtbar waren. Wir haben 70 Tage nur Piepsen gehört vom Eisbär. Und sonst nichts. Nein, die ist nicht rausgekommen. Du siehst, die können ja auch nicht krabbeln. Das ist wie, die sind fast nackt, noch ein klein bisschen Flaum haben sie so. Oder Fell.
Ja.
Aber da siehst du nichts. Die liegen nur da und wachsen dann ein bisschen. Und irgendwann fangen sie an krabbeln, auch ab 70. Tag. Und da haben wir sie dann gesehen, einer lebt noch. Da hat halt einer überlebt. Das Weibchen hat zum ersten Mal Junge gehabt. Und da muss man auch klar sagen, das ist toll, dass es geklappt hat. Mhm. Wir haben auch in der Natur eine Sterberate von jungen Eisbären im ersten Jahr von 80%. Ach. Das so muss man sich vorstellen. Mhm. Bei uns im Zoo ist der Schnitt etwa bei 50%. Mhm. War dann auch bei uns. Wir hatten ja 2 Junge und eins war halt nicht mehr da. Ist ganz klar, wenn das Stärkere hat sich dann die Zitze gesucht und das Kleinere ist halt untergegangen. Dann bleibt es aber nicht im Nest liegen. Die Mutter frisst es dann, wenn es tot ist, nicht wenn es noch lebt. Aber wenn es dann tot ist, damit die Nesthygiene sauber bleibt. Und ja, aber das Glück war, dass Mika ganz gut rangewachsen ist. Und das war natürlich der Star im letzten Jahr bei uns.
Wie viele Tiergeburten hast du schon mitgemacht?
Ja, ganze Menge. Schlupfe und Geburten, je nach Tierart. Also wir haben hunderte von jungen Tieren jedes Jahr. Mhm. Wir haben im Loro-Park habe ich sicherlich 15.000 Papageien eben in der Zeit gehabt. Junge. Ja. In unterschiedlichsten Arten, 310 verschiedene Arten haben wir damals gezüchtet. Hier sind es natürlich vom Eisbär bis zum kleinen Fisch ganz viele. Und du kannst es ja auch nicht vergleichen. Weißt du, wenn wir hier 340 verschiedene Tierarten haben, dann hast du einen Elefant, der hat die Biomassen vom Rest. Ja. Also so mehr oder weniger. Gell? Oder 340 Tierarten, 6.000 Exemplare, ja, da sind 4.000 Fische dabei.
Ja.
Also, und du hast einen Schwamm mit 500 Neons, bist du schon, kannst du gar nicht alle zählen, sonst wärst du ja noch höher dann.
Was ist denn, abgesehen vom Papagei, was sind dein Zweitlieblingstier?
Da fragst du mich jetzt. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, diese Eisbären, die haben sich bei mir jetzt total hochgearbeitet in der Ansicht. Weil das war wirklich ein tolles, emotionales Jahr. was ja wir im letzten Jahr hatten.
Also in einer freilebenden Natur sehr bedrohte Art.
Ganz ehrlich, waren wir uns auch alle innerhalb des Zoos ganz klar, falls es schief geht und wir eigentlich zu einer Handaufzucht greifen müssten, um das Eisbärleben zu retten, des Kleinen, machen wir es nicht. Wir machen es nicht. Wir wollen keine Handaufzucht haben, die dann vermarktet wird wie damals Knut. Mhm. Wir wollen nicht diese Vermenschlichung der Tiere. Wir sind da ein Stück weiter wie vor 20 Jahren. Wir wollen eine natürliche Aufzucht des Eisbären. Wir unterstützen das. Die Mutter, wo es nur geht, die soll das so aufziehen. Ja. Und wir haben auch versucht, keine Vermarktung in dem Sinne süßer kleiner Eisbär. Natürlich sind es nette Bilder, die auch um die Welt gingen. Die ersten Bilder meines Pressesprechers sind wirklich weltweit gelaufen. Das ist eben auch der Trend unseres Zoos. Du hast die Tiere hier als Botschaftertiere. Ja. Da kannst du Geld machen, aber das Geld muss in die Natur fließen, zu den Tieren dort, um die dort zu erhalten.
Du bist voll der Profi, weil jetzt leiten wir quasi in das Thema Artenschutz und die Artenschutzstiftung vom Karlsruher Zoo. Erzähl mal ein bisschen was.
Das war die geilste Idee, die wir überhaupt hatten in den letzten 10 Jahren, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin ja in einen städtischen Zoo gekommen und jetzt hast du da einen klassischen Zoo und du willst Artenschutz machen. Hm. Artenschutz ohne Geld geht nicht, also brauchst du Kohle. Um das ganz lapidar zu sagen. Jetzt kriegst du von deiner Stadt keine Geld für Artenschutz, weil die haben Kindergärten, Schulen und Pflichtaufgaben. Ja. Zoo ist eine freiwillige Aufgabe, ist nice to have für eine Stadt, die er natürlich dann auch pflegen muss, wenn er sie hat. Aber dann zusätzlich, wenn der Rheinschmidt jetzt kommt und sagt, ich brauche jetzt 30.000 Euro, um in Kenia Gelände zu kaufen oder in Ecuador oder sonst irgendwas, das kriegst du nicht. Also haben wir uns überlegt, wie kommen wir an Geld? Und dann haben wir gesagt, machen wir eine Stiftung. Also, dann habe ich aber auch gemerkt, für eine Stiftung brauchst du auch Geld.
Ich habe nichts geschenkt.
Also bin ich zur Volksbank und zum Vorstandsvorsitzenden und habe gesagt, ob er mir nicht 50.000 Euro geben könnte, dass wir eine Stiftung gründen können. Ja, hat er gesagt, das macht er. Und die Volksbank ist wirklich ein super Kooperationspartner, die Volksbank pur in Karlsruhe, die uns seit wirklich 9 Jahren regelmäßig mit 100.000 Euro im Jahr unterstützt.
Wahnsinn.
Sensationell und deswegen ein großes Dankeschön an die, die wirklich erkannt haben, dass wir wirklich was für die Natur und für die Umwelt tun. Und durch diese 50.000 konnten wir eine Stiftung gründen. In Baden-Württemberg brauchst du eigentlich 250.000 Euro, um eine Stiftung zu gründen. Ja. Wir haben aber eine Sondergenehmigung gekriegt, mit den 50.000 eine Stiftung zu gründen, weil wir versprochen haben, wir schaffen es im Jahr 30.000 Euro Spenden zu kriegen. Und dann haben wir ein Probejahr bekommen und hatten im ersten Jahr schon 100.000 zusammen. Dann ist diese Stiftung verstetigt worden. Und seither läuft das Ganze noch viel, viel besser. Denn wir haben verschiedene Spendenmöglichkeiten in unserem Zoo aufgestellt, so einfach solche Spendenbrunnen. Hast du vorhin bei unserem Durchgang vielleicht unten gesehen, da kann man so die Münzen reinwerfen. Dieser Brunnen bringt uns 12.000 Euro im Jahr, nur durch Kleingeld. Da geht jeder Papa, jede Mama mit den Kindern vorbei und die wollen die Münzen reinrollen. Und es rollt alles ins Loch und ist weg für den Artenschutz. Und genau so ist es ein Beispiel. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben Aktionen. Wir haben hier einen Artenschutzlauf in unserem Zoo. Da rennen im November 500 Leute, die ihr Stadtgeld für die Artenschutzstiftung geben. Das bringt uns 12.000 Euro. Und solche Sachen, Aktionen, unterschiedlichste Aktionen. Wir haben ein paar Großspender gewonnen. Wir haben einen Artenschutztag. Das ist auch das Tolle. Der Zoo entwickelt sich auch als Plattform für, nicht nur für uns, sondern für die ganzen Karlsruher Tier- und Naturschutzorganisationen. Vom BUND, NABU, Greenpeace. Alle kommen zu uns, Amphibienschützer und Vogelschützer und egal was. Und wir machen einmal im Jahr, Ende der Sommerferien, einen Artenschutztag. Da haben wir 40 Stände hier im Zoo. Das ist am letzten Sonntag in den großen Ferien. Und da zeigen wir einfach alle, Karlsruhe rettet Arten sozusagen als Beispiel. Was macht jeder? Also wir wollen uns nicht nur jetzt sagen, hey, Karlsruhe, der Zoo ist die einzige Einrichtung, sondern nee, wir setzen sie alle in ein Boot und wir machen alle gemeinsam was. So ein Verein hat ja keine große Plattform. Natürlich kann er einen Internetauftritt machen oder kann mal einen Stand am Marktplatz machen oder sonst was. Wir haben hier über 1 Million Besucher und an solchen Sonntagen manchmal 10.000 Besucher. Mhm. Da kommst du direkt an die Menschen ran.
Na, da weiß ich doch, wo ich hinkomme.
Ja, genau.
Mein lieber Matthias Wolfsblut, unterstützt ja immer ein Artenschutzprojekt mit 150 Euro.
Das ist sehr schön.
Nehmen wir mal an, dass das für die Artenschutzstiftung
natürlich ist. Natürlich geht das in unsere Artenschutzstiftung rein. Und ganz ehrlich, ich will da noch zusammenfassend sagen zur Artenschutzstiftung. Wir haben auch den freiwilligen Artenschutz-Euro eingeführt an der Kasse. Da brauchst du dann als städtischer Zoo den Gemeinderat, der da mitstimmt, weil die haben die Finanzhoheit über den Zoo. Und da habe ich dann damals diesen freiwilligen Artenschutz-Euro angefragt, ob wir den nicht auf den Eintrittspreis drauf machen können. Der wird einfach mitkassiert. Nur wenn du aktiv sagst, ich möchte den nicht zahlen, dann wird er der abgezogen. Ohne schlechtes Gewissen braucht man nicht haben. Aber 95% unserer Besucher zahlen den. Und das bringt uns allein 300.000 bis 400.000 Euro im Jahr. Und in den letzten 9 Jahren haben wir nicht nur wegen dem, auch mit anderen Spenden, 4,5 Millionen Euro gemacht für Artenschutzprojekte und haben das investiert. Und nicht im Zoo, sondern draußen in der Natur. Beispielsweise in Ecuador haben wir 200 Hektar Gelände gekauft. 100 davon, grob gesagt, war noch mit Primärwald besetzt. Andere war Weideland, abgeholzt. Mhm. Haben wir alles wieder aufgeforstet. Kostet ein Schweinegeld, sowas aufzuforsten. Aber nicht nur mit einer Baumart, sondern mit 38 verschiedenen Baumarten. Also ein Mischwald wieder entsteht, der wieder Lebensraum, Biodiversität bietet. Haben eine Kooperation mit dem Zoo in Quito. Wir tauschen auch Pfleger aus. Das ist auch was Tolles. Das hat kein anderer Zoo in Europa.
Hat ihr so ein Austauschprogramm?
Ein Austauschprogramm. Cool. Unsere Lehrlinge im zweiten Jahr, wenn sie sich denn motiviert zeigen dürfen, 4 Wochen nach Ecuador, drei Wochen im Zoo, eine Woche Bäumchen pflanzen auf unserem Gelände. Ein tolles Projekt. Schön. Mit dem WWF haben wir zusammen ein Projekt in Kenia. Auch das aus den Elsners Reisenfilmen. Und das ist auch eine tolle Geschichte. Ich habe viele Projekte kennengelernt. Ein paar haben wir adaptiert in unserer Artenschutzstiftung. Ich habe den Frank Elsner auch als Artenschutzbotschafter der Stiftung gemacht. Und mit dem Johannes Kirchgarter, der für den WWF in Kenia diese ganzen Schutzprojekte macht, haben wir ein Projekt entwickelt. Und da haben wir sage und schreibe 45.000 Hektar Gelände gesichert von der Artenschutzstiftung her durch unsere jährliche 100.000 Euro Spende, die nächsten 25 Jahre gesichert sind und die an der Serengeti und der Masai Mara, diese Wanderwege, die man da kennt von diesen Großtieren, den Gnus, den Zebras und so weiter, wieder Lebensraum bietet. Da wurden Zäune abgebaut und so weiter. Ich war da im April letzten Jahres gestanden und war völlig fasziniert, was wir da auf einer Klippe gestanden mit dem Johannes. Also guck da runter, all das Gelände gehört Karlsruhe. All das hat, und da laufen die Elefanten und die Giraffen und die Nashörner. Da hast du da ein bisschen was richtig gemacht. Ja. Und das ist eben meine Botschaft heute. Wir haben den Zoo, wir haben die Botschaft der Tiere, wir können Menschen begeistern für Tieren, müssen das aber raustragen, um die Tiere draußen zu erhalten.
Das ist ein fantastisches Schlusswort.
Sind wir schon am Ende? Wir haben doch gerade erst angefangen.
Das ist ja das Ding mit dir, ne? Wenn man einmal anfängt, mit dir zu reden,
da hört er nicht mehr auf.
Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
Für die Zukunft wünsche ich mir einfach noch viel mehr Sensibilität von den Menschen, dass sie erkennen, dass Biodiversität, Erhalt der Arten jedem nützt. Für uns alle nützt, dass es nicht heißt, okay, wieder eine Art verschwunden. Und das wäre mir ein wichtiges Anliegen, dass wir einfach Menschen begeistern können für Tiere und dass es auch Sinn macht, Tiere zu erhalten.
Deswegen machen wir auch den Podcast. Ich Sehr danke gut. dir ganz herzlich.
Ich danke dir, dass du nach Karlsruhe gekommen bist.
Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der heutigen Sendung wie ich. Es war mir eine Freude, Matthias zu treffen. Er ist ja ein Fernsehkollege von mir und ich habe mich ganz besonders gefreut, dass ich ein kleines Gürteltier auf der Hand haben durfte und dass Matthias mich im Zoo von Karlsruhe rumgeführt hat. Und ich finde, bevor wir die Zoos verteufeln, sollten wir einfach viel mehr hinterfragen und uns Wissen aneignen. Und solltet ihr Interesse haben, dann schaut euch gern die Artenschutzstiftung vom Karlsruher Zoo an. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Wolfsblut tierisch echte Geschichten.
Das war Wolfsblut, der Podcast tierisch echte Geschichten mit Franziska Knabenreich. Präsentiert von Wolfsblut Hundefutter. Qualität, die seit 2006 überzeugt. Wolfsblut.com